Ja, liebe Geschwister, Freunde und Gäste, schön, dass ihr alle da seid, dass wir heute den Gottesdienst hier wieder an diesem Sabbat gemeinsam verleben dürfen und gerade die Geschichte und das, was den Kindern vermittelt wurde, passt auch ganz gut zu dem, was ich in der Predigt mit euch in aller Ruhe nochmal betrachten möchte, und zwar ein Wunder, was vollzogen werden muss, und dieses Wunder, das soll sich bei der Familie, in der Familie Gottes abspielen. Und so lautet die Überschrift für die heutige Predigtstunde: Gemeinde als Familie Gottes oder Familie Gottes, wie geht das? Zu Beginn möchte ich euch einen kleinen Impuls mitgeben. Und zwar habe ich da ein paar sehr einprägende Sätze gefunden, die vielleicht für euch persönlich auch wertvoll sein können. Und zwar geht es um die Betrachtung unseres eigenen Lebens. Da steht geschrieben: Betrachte dein Leben wie eine Reise auf einem Schiff. Erfreu dich an der Aussicht, erforsche das Boot, schließ Freundschaft mit dem Kapitän und geh von Bord, wenn du zu Hause angekommen bist. Ich fand diese Sätze sehr bemerkenswert, weil sie in Wirklichkeit unser gesamtes Leben beinhalten. Dass wir uns auf einer Reise befinden, auf einem Boot, wo wir auch vieles schön uns angucken können. Wir haben unterschiedliche Aussichten. Wir haben die Möglichkeit, Freundschaft zu schließen, und zwar Freundschaft mit Mitmenschen, mit Mitgefährten, aber auch mit dem Kapitän, der Jesus Christus ist. Und wir müssen auch alle irgendwann mal von Bord gehen von diesem Schiff. Da kommt keiner dran vorbei. Und es ist schön, dann von Bord zu gehen, wenn wir wirklich zu Hause angekommen sind. Und zu Hause, das ist die Vorstellung von der Ewigkeit bei Gott mit anderen lieben Menschen, ohne Schmerz, ohne Leid, ohne irgendwelches Negatives, was uns beeinflussen kann. Jetzt möchte ich mit euch beginnen, indem ich zwei Verse aus der Bibel euch vorlese, die aber unheimliche Extreme darstellen. Der erste Vers ist zu finden in 1. Mose 4, Vers 8. In 1. Mose 4, Vers 8 steht Folgendes: Und Kain sprach zu seinem Bruder Abel, und es geschah, als sie auf dem Felde waren, da erhob sich Kain gegen seinen Bruder Abel und erschlug ihn. Das ist der erste Vers. Der zweite Vers ist zu finden, ihr könnt gerne mit aufschlagen, Apostelgeschichte 4, Vers 32. In Apostelgeschichte 4, Vers 32 steht Folgendes geschrieben: Die Menge derer aber, die gläubig geworden war, war ein Herz und eine Seele. Und auch nicht einer sagte, dass etwas von seiner Habe sein eigen sei, sondern es war ihnen alles gemeinsam. Ja, ihr merkt, da sind zwei Extreme. Auf der einen Seite schlägt der eine Bruder den anderen Bruder tot, Mord ganz brutal. Und auf der anderen Seite, sie waren ein Herz und eine Seele, und teilten alles. Und über diese Art und Weise, wie wir gemeinsam als Gemeinde wachsen können, als Familie, da möchte ich so das eine oder andere mit euch jetzt besprechen. Einmal ist es so, dass wir alle wissen, was zu einer Familie gehört. Da gehören Vater, Mutter, Kind, Kinder zu. Das ist das althergebrachte Bild der Familie. Wir wissen, dass in unserer heutigen Gesellschaft manches total anders aussieht. Da ist das nicht mehr so geordnet, wie wir es an sich kennen und wie wir es anstreben. Die Familie hat auch ein Zuhause, ganz egal, wo die Familie jetzt wohnt. Manche haben ein Haus sich gebaut, manche haben eine Wohnung, manche wohnen vielleicht sogar in einem Wohnmobil. Ihr kennt das, die Schausteller, die zur Andreasmesse hier immer hinkommen oder auch sonst die Kirmes bestreiten, die haben immer einen Wohnwagen, wo sie drinnen leben. Wir brauchen ein Zuhause als Familie. Die Mitglieder der Familie helfen sich im Idealfall. Einer steht dem anderen bei, die Familie bewältigt Freud und Leid. Das ist an sich so das, was wir im Idealfall anstreben. In guten und in schlechten Tagen halten Familienmitglieder zusammen. Die Familie ist wie eine Schutzburg vor den Widrigkeiten des Lebens. Es gibt viele Höhepunkte im Familienleben. Diese Höhepunkte im Familienleben sind Feste, die gefeiert werden. Bei manchen ist es der Geburtstag, bei manchen ist es irgendwie ein Jubiläum. Es sind auch die üblichen Feste, die immer wiederkehren, die vielleicht auch mit Ostern, mit Weihnachten, mit anderen Dingen einhergehen. Die Familie geht gerne mal auf Reisen, wenn es möglich ist. Gemeinsam was zu erkunden, ist was Wunderbares. Aktivitäten, Spiel, Sport, Musik wird vorangetrieben. Die Familie möchte gemeinsam etwas unternehmen, was erleben. Die Gemeinde Gottes im erweiterten Sinne als Familie bezeichnet, hat ebenfalls auf dieser Erde verschiedene Möglichkeiten, sich zu entfalten. In diesem christlichen Miteinander steckt ein ziemlich hohes Potenzial. Es kann eine ganze Menge passieren in so einer Familie. Und die Gemeinde Gottes wird auf dieser Erde auch als Leib Christi, als Körper Christi beschrieben mit vielen unterschiedlichen Gliedern. Und in der Bibel, wenn wir darüber nachdenken, was da das Verhältnis zwischen Gott und den Menschen betrifft, da wird auch häufig werden Begriffe verwendet, die das Verhältnis kennzeichnen, wie wir heute Morgen auch betrachtet haben, wie zwischen Vater und Sohn oder zwischen Bruder und Schwester, teilweise auch dieses innigliche Verhältnis zwischen Braut und Bräutigam. Da greift Gott in der Bibel sehr gerne drauf zurück. Jetzt habe ich mal eine ganz persönliche Frage an dich. Da brauchst du jetzt keine Antwort drauf geben, nach außen hin, aber im Kopf mal drüber nachdenken. Wenn du an deine leibliche Familie denkst, es ist ja so, dass die meisten schon in irgendeiner Art und Weise auch eine leibliche Familie um sich herum noch haben, welchen Platz nimmst du in dieser leiblichen Familie persönlich ein? Was für eine Stellung hast du in dieser Familie? Wofür bist du zuständig? Was für Charaktereigenschaften werden da besonders von dir unterstützt, erwartet? Was ist deine Aufgabe in der leiblichen Familie? Wenn du da mal gerade drüber nachdenkst, ich denke mal, so ein bisschen fällt dir sofort spontan dazu ein. Und die zweite Frage an euch, genauso gehalten, nur selber beantworten. Wenn du an deine geistliche Familie denkst, sprich an deine Gemeinde, was für einen Platz hast du da in dieser Gemeinde, in der geistlichen Gemeinde? Was ist da so deine Aufgabe? Was ist da so deine Position? Was machst du da? Und ich glaube, wenn du darüber nachdenkst, dann wird es entweder so sein, dass du sagst, ja, in der Gemeinde mache ich das und das, da habe ich die und die Aufgabe. Es kann aber auch sein, dass du zu dem Ergebnis kommst, an sich bin ich nur Beobachter. Ich gucke so, wie alles so läuft in der Gemeinde und habe da so meine eigene Meinung, die ich habe. Vielleicht auch sogar eine Meinung, die sehr wohlwollend ist. Ich unterstütze ja, Gemeinde ist gut. Kann aber auch sein, dass ich ein großer Kritiker bin und sage, oh, in der Gemeinde, da läuft aber viel falsch. Da sind so viele drin in der Gemeinde, die machen das und das und das falsch. Das funktioniert nicht so richtig. Das ist auch eine Möglichkeit. Wir sehen schon, dass es Chancen und Möglichkeiten gibt, in der Gemeinde mitzuarbeiten, mitzuwirken, aber auch eventuell sich zu entziehen und zu sagen, das ist jetzt nicht unbedingt so für mich angesagt, ich kann es auch nicht, ich habe da keine Fähigkeiten, ich bin krank, ich habe keine Zeit dafür, ich habe nicht die Kraft dafür. Ich war für die heutigen Gedanken speziell auf die Familie gestoßen worden, weil wir jetzt vor kurzem, das war, um es genau zu sagen, am 26. April, ja, den neuen Vorstand der Sieben-Tags-Adventisten in Nordrhein-Westfalen gewählt haben. Und wenn Wahlen stattfinden, dann steht immer ein Zeitraum von 4 Jahren bevor, und zwar ist es jetzt hier von 2015 bis 2018, und dann gibt es unter anderem ein Plänepapier. Plänepapier heißt, die Gemeinschaft der 7-Tags-Adventisten in NRW setzt sich gewisse Ziele, stellt einen Plan auf, was die Gemeinde machen möchte, wo die Gemeinde hinwachsen will. Und diesmal war es so, dass das Ganze unter der Überschrift jetzt stand, 7-Tags-Adventisten in Nordrhein-Westfalen, eine starke Familie. Und da wurden verschiedene Punkte ausgearbeitet. Und ich möchte euch das eine oder andere da auch noch kurz vermitteln und weitergeben. Und zwar gibt es da 4 Punkte, die für das Leben als Gemeinde von großer Bedeutung sind. Und zwar ist das der erste Punkt, Beziehungen bauen. Und Beziehungen bauen bedeutet, dass wir als Gemeinde sehr bemüht sind, unser Miteinander zu verbessern. Und da ist ein Text uns gegeben, ich habe jetzt zu diesen 4 Bereichen jeweils immer Bibeltexte, die ihr gerne mit aufschlagen könnt. In Johannes 13, Verse 34 und 35 steht Folgendes geschrieben, ein gut bekannter Text. Dort steht geschrieben, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Das ist die zentrale Aussage zu den Beziehungen. Der 2. Punkt ist geistliches Wachstum fördern. Wir sind alle in einem Wachstumsprozess drin und dieses geistliche Wachstum soll gefördert werden. Schlagt gerne mit auf 2. Korinther 5, Vers 17. Da ist an sich ein klarer Hinweis gegeben, wie das mit dem geistlichen Wachstum funktioniert. Dort steht geschrieben, 2. Korinther 5, Vers 17, daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Also, geistliches Wachstum ist etwas, was von Gott geschenkt wird, eine neue Schöpfung. Mission fördern. Der Begriff Mission ist ja teilweise sehr stark festgelegt in unserer Umgebung, bei uns auch als Adventisten in unserer Gemeinde. Aber hier ist ein anderer Aspekt erwähnt. Wie kann man jetzt Mission fördern? Schlagt mit mir auf Apostelgeschichte 9, dort Vers 36 und 39. Ist ganz interessant, dort wird nämlich etwas sehr Praktisches aufgezeigt. In Apostelgeschichte 9, Vers 36 und 39 stehen folgende Texte. In Joppe aber war eine Jüngerin mit Namen Tabitha, die übersetzt heißt Dorkas. Diese war reich an guten Werken und Almosen, die sie übte. Und Vers 39, Petrus aber stand auf und ging mit ihnen. Und als er angekommen war, führten sie ihn in das Obergemach und alle Witwen traten weinend zu ihm und zeigten ihm die Unter- und Oberkleider, die Dorkas gemacht hatte, während sie bei ihnen war. Da wird auf einmal aufgezeigt, diese praktische Umsetzung. Mission als praktische Hilfeleistung. Die Tabea war dafür bekannt, dass sie was angepackt hatte. Sie hatte Leuten Hilfe angeboten, hatte für sie was geschneidert, zusammengestellt, hatte Kleidung weitergegeben, was sehr notwendig war in der damaligen Zeit. Und als 4. Punkt zum Dienst befähigen. Zum Dienst befähigen heißt, wir müssen alle Unterstützung bekommen, um unseren Dienst richtig ausüben zu können. Schlagt mit mir da Jeremia Kapitel 1, Verse 7, 9 und 10 auf. Jeremia 1, die Verse 7, 9 und 10. Dort steht geschrieben, da sprach der Herr zu mir, sage nicht, ich bin zu jung, denn zu allen, zu denen ich dich sende, sollst du gehen und alles, was ich dir gebiete, sollst du reden. Verse 9 und 10. Und der Herr streckte seine Hand aus und rührte meinen Mund an. Und der Herr sprach zu mir, siehe, ich lege meine Worte in deinen Mund. Siehe, ich bestelle dich an diesem Tag über die Nationen und über die Königreiche, um auszureißen und niederzureißen, zugrunde zu richten und abzubrechen, um zu bauen und zu pflanzen. Und ein Text, der auch noch zum Dienstbefähigen sehr gut passt, ist 2. Timotheus 4, die Verse 1 und 2. 2. Timotheus 4, die Verse 1 und 2. Ich bezeuge eindringlich vor Gott und Christus Jesus, der Lebende und Tote richten wird, und bei seiner Erscheinung und seinem Reich. Predige das Wort, stehe bereit zu gelegener und ungelegener Zeit, überführe, weise zurecht, ermahne mit aller Langmut und Lehre. Jetzt könnten wir sagen, das ist jetzt speziell an Fachleute gerichtet. Jeremia war Prophet, hier auch Timotheus. Timotheus war auch ein befähigter Mitarbeiter. Jetzt können wir sagen, wir sind ja nur ganz schlichte, einfache Menschen, haben unser Umfeld, wir haben mit dem Dienst in dieser Art und Weise nichts zu tun. Aber doch ist es so, dass das Wort Gottes durch uns wirken soll. Wir sind diejenigen, die zum Dienst befähigt werden sollen in unserer Umgebung, da wo wir uns aufhalten, in unserem täglichen Leben, wo wir mit unseren Mitmenschen, mit unseren Familienmitgliedern zu tun haben. Jetzt möchte ich euch in Verbindung mit diesen vier Punkten Beziehungen bauen, geistliches Wachstum fördern, Mission fördern, zum Dienst befähigen, noch 10 besondere Werte aufzeigen, die eine starke Familie ausmachen und die für uns persönlich auch durchaus umzusetzen sind. Einmal ist es so, dass es wichtig ist, dass wir als Gemeinde, als starke Familie verbinden. Und zwar verbinden da, wo es Schwierigkeiten in den Beziehungen gibt. Gott ist Liebe und als Vater, Sohn und Heiliger Geist auf Beziehung angelegt. Und so soll es auch in der Gemeinde sein. Wir sollen uns schon aufeinander zubewegen, verbinden, auch wenn manche schwerfällt. Wir passen nicht alle zusammen, wir sind sehr unterschiedlich und doch sollen wir uns gemeinsam verbinden, in einer Art und Weise, wie wir es gut aushalten können. Als zweites die Fürsorge. Echte Fürsorge erfüllt die meisten Grundbedürfnisse des Menschen. Wenn wir an die Fürsorge denken, da ist es so, dass die Bedürfnisse, die wir Menschen haben, im Prinzip alle gleich sind. Wir haben alle die gleichen Bedürfnisse als Menschen. Und zwar sind das physiologische Bedürfnisse, Essen, Trinken, Gemeinschaft. Dann gibt es als zweites Sicherheitsbedürfnisse. Jeder von uns möchte in Sicherheit sein Leben bestreiten, möchte einen guten, sicheren Rahmen haben. Soziale Bedürfnisse wie Liebe und auch ein gutes Miteinander ist normalerweise auch in jedem Menschen drin, ist nichts Außergewöhnliches. Auch wenn Leute sich häufig streiten und so weiter, in Wirklichkeit ist es so, dass auch da die Liebe als sehr wichtig, das gute Miteinander angestrebt wird. Und Wertschätzung ist auch etwas, was jeder von uns haben möchte. Jeder möchte Aufmerksamkeit und Wertschätzung haben, möchte entsprechend geachtet werden. Und es ist auch für uns häufig ganz wichtig, dass wir uns selber verwirklichen können, dass wir das, was wir uns vorstellen, auch umsetzen wollen, bis ins hohe Alter. Und das ist etwas, was für uns alle wichtig ist, diese Art der Fürsorge. Und das möchte uns Gott an sich auch schenken und das ist auch in einer Gemeinde durchaus möglich. Was auch ganz wichtig ist in dem Zusammenhang, die Fürsorge anderen gegenüber. Im Moment ist es ja Thema, dass sehr viele Flüchtlinge in unser Land hineinströmen, weil wir einfach ein reiches Land sind, wo wir auch helfen können. Und diese Flüchtlinge, die sind auch mit einer großen Erwartung jetzt hier zu uns hingekommen. Und ich hatte in der letzten Woche noch ganz frisch etwas bekommen. Das ist von der EAD-Report. EAD steht für Evangelischen Ausländerdienst. Das ist eine Organisation, die Literatur sehr stark zur Verfügung stellt in allen Sprachen, die hier bei uns in Deutschland so gängig sind. Und die haben einen kleinen Bericht gemacht zu der Situation der Flüchtlinge. Und ich finde, das ist mal ganz gut, wenn wir uns darüber mal bewusst sind, wieso es überhaupt Flüchtlinge gibt und wie diese Leute, die jetzt betroffen sind, überhaupt denken. Wir können uns manchmal gar nicht in die Situation von Flüchtlingen reinversetzen und ich möchte euch auch da ganz kurz etwas vortragen. Da steht Folgendes. Aktuelles zum Thema Flüchtlinge. Warum flüchten Menschen? Krieg, Verfolgung oder existenzielle Armut lassen Menschen keine andere Wahl, als sich auf die Suche nach Schutz und Lebensraum zu begeben. Sie verlassen ihre Heimat und oftmals auch Familienangehörige. Ohne genaue Perspektive und häufig nur mit der Kleidung am Leib machen sich die Menschen auf den Weg. Sie treibt die Hoffnung auf ein friedliches und menschenwürdiges Leben. Wer wird als Flüchtling bezeichnet? Die Genfer Flüchtlingskonvention von 1951 besagt, ein Flüchtling ist eine Person, die aus der begründeten Furcht vor Verfolgung wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Überzeugung sich außerhalb des Landes befindet, dessen Staatsangehörigkeit sie besitzt und den Schutz dieses Landes nicht in Anspruch nehmen kann oder wegen dieser Befürchtungen nicht in Anspruch nehmen will. Nach Angaben der UNHCR befinden sich weltweit über 50 Millionen Menschen auf der Flucht. Hierbei handelt es sich insbesondere um Menschen aus Afghanistan, Syrien, Somalia. Die 5 größten Aufnahmeländer von Flüchtlingen sind Pakistan, die haben 1,6 Millionen Flüchtlinge, Iran 982.000, Libanon 1,1 Millionen, Jordanien 824.000 und die Türkei auch 824.000 Flüchtlinge. Gerade in wirtschaftlichen und politischen Krisenzeiten steigen die Flüchtlingszahlen. Laut Statistik des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge, BAMF, zur Entwicklung der Asylbewerberzugänge wurden in der Bundesrepublik im Gesamtjahr 2014 in Deutschland 173.072 Asyl-Erstanträge registriert. Das war Quelle Bundesamt für Migration. Und es wird ganz deutlich, dass in Wirklichkeit Flüchtlinge Hilfe brauchen. So endet auch dieser Abschnitt oder dieser Artikel so: Flüchtlinge brauchen Hilfe. Freiwillige Helfer und Helferinnen sind daher wichtig, um die Menschen in ihrer Lebenssituation zu unterstützen und ihnen Hoffnung zu spenden, ganz gleich, aus welchem Grund sie zu uns gekommen sind. Zum Beispiel Hilfe bei der Orientierung in ihrem neuen Lebensumfeld, bei Behördengängen, bei Arztbesuchen, bei Freizeitgestaltung, beim Erlernen der deutschen Sprache. Sie ist die Grundvoraussetzung jeder Integration und Selbstständigkeit. Ein freiwilliges Engagement als Flüchtlingshelfer sollte jedoch empfehlenswerterweise gut vorbereitet und möglichst professionell begleitet werden. Dazu gibt es Hilfen bei Wohlfahrtsverbänden und den Integrationsagenturen der jeweiligen Städte, bei den Ausländerbehörden bzw. bei kirchlichen und freikirchlichen Einrichtungen. Und freikirchliche Einrichtungen sind wir unter anderem auch. Da werden wir ganz deutlich darauf hingewiesen, dass der Umgang mit Flüchtlingen auch eine Art der Fürsorge ist. Dann ist als dritter Punkt Teilhaben. Wir sind in der Gemeinde in einer Situation, dass wir teilhaben können an der Gesamtheit der Gemeinde. Ein Zugehörigkeitsgefühl können wir entwickeln, auch eine Identifikation mit unserer Gemeinde. Die Frage ist, was bedeutet dir persönlich die Gemeinde jetzt hier vor Ort? Inwieweit identifizierst du dich mit dieser Gemeinde? Wie sieht das aus? Jeder Mensch hat jetzt Fähigkeiten und kann diese zum Wohle für die gesamte Gemeindefamilie einbringen. Ich habe jetzt vor kurzem noch mit einer älteren Schwester aus unserer Gemeinde gesprochen. Sie ist wirklich sehr alt. Und sie sagte auch, ich kann nicht mehr viel tun. Aber sie hat ihren Gebetszettel. Sie hat ihre Leute draufstehen, die aus unserer Gemeinde, aus ihrem Umfeld, aus ihrer Familie kommen und wo sie regelmäßig für betet. Und diese Art und Weise ist etwas ganz Besonderes, wo man wirklich sagen kann, es ist schon möglich, jeder von uns, du ganz persönlich, hast deine Fähigkeit, du kannst deine Fähigkeit zum Wohl der Gemeinde einsetzen und darüber auch in aller Ruhe nachdenken. Ich war auch da wieder in der Woche auf einen Artikel in der Lippischen Landeszeitung gestoßen. Da war die Rede davon, dass neue Gottesdienstzeiten in den Kirchen eventuell eingerichtet werden sollen. Das war am 20.05. stand da geschrieben. Und da stand, die Kirchenmitglieder sind weniger unzufrieden, sie sind eher gleichgültig geworden. Und haben nicht mehr das Interesse an dieser Religionsausübung, dass sie sich noch regelmäßig in ihren Kirchen zu Gottesdiensten treffen. Wir kennen das auch, wir sind zwar als kleinere Gemeinschaft immer so ein bisschen noch später dran, aber wir sehen auch selber, welche Probleme es gibt, um den richtigen Zeitpunkt noch zu finden, am Gemeindeleben teilzuhaben. Gemeinschaft zu pflegen. Das ist nicht leicht. Was als vierten Punkt auch eine Gemeinde ausmacht und auch das Wachstum einer Gemeinde betrifft, eine Gemeinde als Familie, ist das gemeinsame Gebet. Gebetszeiten sind ganz, ganz wichtig. Wir müssen oder wir dürfen uns die Zeit nehmen, uns zu treffen. Das machen wir am Sabbat, am Ruhetag. Aber es ist auch ganz wichtig, dass wir andere Zeiten noch haben, wo wir uns vielleicht auch mal treffen, wo wir Gemeinschaft pflegen können und wo wir gemeinsam auch dann im Gebet zusammenkommen. Und ein Gebet in der Gruppe ist wirklich eine große Chance, ist ein großer Segen, weil das einzelne Gebet ist gut, aber wenn wir als Gemeinschaft zusammenkommen und beten, dann geht da eine besondere Kraft von aus und diese Kraft ist uns von Gott klar zugesagt worden. Fünfter Punkt, die Lehren. Und zwar die Lehren in unserer Gemeinde oder als Familie Gottes sind auch von großer Bedeutung. Wir haben die Möglichkeit, uns mit dem Wort Gottes auseinanderzusetzen, zu studieren und zu forschen, was jetzt tatsächlich in der Bibel steht, was das Wort Gottes für uns bedeutet, was wir da für Schlüsse draus ziehen können. Wir können uns da gegenseitig stärken im Austausch. Und die Bedeutung des Bibelgespräches im Gottesdienst ist etwas, was man gar nicht überschätzen kann. Indem wir uns austauschen, auf unsere Geschwister hören, werden wir ganz anders angeleitet, als wenn wir das in Einsamkeit nur für uns alleine tun würden. Weil die Gedanken des anderen Mitbruders oder der anderen Mitschwester so wertvoll sind, wir hätten sie selber nicht, weil wir davon profitieren, dass andere Menschen in ihrer Vielfalt andere Gedanken haben, die uns wieder zum Überdenken unserer Situation anregen und manche Erkenntnisse auch im Glauben uns ermöglichen. Deswegen ist es ganz wichtig, dass wir diese Lehren auch vorantreiben. Als sechsten Punkt, das Dienen. Die Gemeinde ist zum Dienst berufen. Eine Gemeinde, die nicht dient, die nichts mehr auf dem Gebiet macht, hat an sich ja, ihren Sinn, ihre Daseinsberechtigung verfehlt. Und da ist es ganz wichtig, wie Jesus Christus es gemacht hat, er hat es vorgelebt. Und so sind wir auch zum Vorbild aufgerufen, dass wir in unserem Miteinander zeigen, wir sind im Dienst, wir halten zusammen, wir unterstützen uns und wollen anderen Menschen dienen. Wir wollen nicht von anderen Menschen was haben, wir wollen anderen Menschen dienen. Das ist ganz, ganz entscheidend für die christliche Botschaft, die Umsetzung des Dienens. Was auch ein wichtiger Punkt ist, da wären wir bei Punkt 7, das Versöhnen. Das Versöhnen ist in unserer Zeit sehr wichtig, weil es unheimlich viele Trennungslinien, viele Mauern gibt, die aufgebaut werden, wo sich Leute von anderen Leuten abgrenzen, wo es keinen Kontakt mehr, kein Miteinander mehr gibt. Und ich bin da auf eine Aussage gestoßen, wenn ich die so in den Raum stelle, würdet ihr wahrscheinlich sofort sagen, das stimmt, das ist so. Und zwar, jeder Mensch hat ein Recht auf die eigene Meinung. Ist das richtig? Jeder Mensch hat das Recht auf die eigene Meinung? Ich denke, wenn ich euch so anschaue, dem würdet ihr zustimmen. Aber wie schwer ist es für uns, mit Menschen umzugehen, die eine andere Meinung vertreten? Unheimlich schwer. In christlichen Kreisen schon ganz, ganz schwer, wenn es allein um irgendwelche Fragen jetzt geht, die auch mit Rechtgläubigkeit zu tun haben. Und wenn es dann auch darüber hinausgeht, vielleicht Erziehungsfragen, wie erziehe ich meine Kinder oder wie halte ich es mit meiner Gesundheit? Ihr seht schon, da gehen die Meinungen so stark auseinander. Aber diese Aussage, jeder Mensch hat das Recht auf eine eigene Meinung, ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Und dafür stehen wir auch als Christen, als Gemeinde und auch als Familienmitgliedern uneingeschränkt ein. Aber wir müssen vorsichtig sein, weil besonders wahrheitsliebende Christen sich damit ganz, ganz schwer tun. Und dann werden eher Gräben gezogen, als dass man sagt, jeder hat das Recht auf eigene Meinung. Dann gibt es noch einen Begriff, den habt ihr schon mal gehört, ist so ein bisschen moderner, ist ein englisches Wort. Mentoring heißt das. Mentoring heißt im Prinzip, dass man immer jemanden braucht, der einen zur Seite steht, der einen unterstützt, der einen anleitet, der einen auch beschützt und bewahrt und führt. Junge Menschen, da sind besonders die Jungen auch jetzt angesprochen, brauchen neben ihren Eltern auch Erwachsene, die für sie wichtig sind und ihnen ein Rollenvorbild sind. Und da ist es ganz wichtig, dass wir auch in der Gemeinde erkennen, wenn wir das Glück haben und haben Kinder, Jugendliche hier bei uns, dann ist es eine unheimliche Herausforderung, diese jungen Menschen zu unterstützen, ihnen beizustehen und vielleicht auch in eine Rolle so reinzukommen, wo ja, diese jungen Leute auch sagen, ja, mit dem kann man mal sprechen, der hat Verständnis für mich. Auch wenn er älter ist, spielt überhaupt gar keine Rolle. Das ist aber ein Mensch, der mich versteht, der mich gerne hat, der mir zur Seite steht. Ganz, ganz wichtig. Da haben wir eine große Möglichkeit, eine große Verantwortung, die wir tragen können. Und es ist auch interessant, ältere Menschen sagen immer, ja, wir haben eine größere Lebenserfahrung. Das ist auch richtig, weil jeder ältere Mensch auch mal jung gewesen ist. Nicht jeder oder der junge Mensch ist nur nicht alt gewesen. Aber jeder, der alt ist, ist mal jung gewesen. Von daher sind die Älteren im Vorteil, wenn sie es richtig umsetzen. Wenn die Älteren natürlich hergehen und sagen, ja, weil ich alt bin, weiß ich alles besser und die anderen können mir nicht das Wasser reichen, dann ist natürlich was total schief gelaufen. Aber aus der Erfahrung heraus haben die Älteren immer viel bessere Möglichkeiten, auf die Jüngeren zuzugehen, weil sie im Prinzip das Jüngere schon miterlebt haben. Und deswegen auch ganz wichtig, jung und alt sollten oder dürfen sich da ergänzen. Ausbilden als neunten Punkt. Wir brauchen auch in der Gemeinde immer Wissen, Fachwissen. Da muss was geschult werden. Und wir brauchen immer wieder Anleitung. Und wenn ich dich jetzt persönlich fragen würde, wo hast du jetzt dein Wissen erweitert? Wie ist das gewesen? Wie hast du deine Gaben, die du hast, verbessert? Wie bist du damit umgegangen? Wäre die Frage, kannst du da eine Antwort drauf geben? Hast du dein Wissen in letzter Zeit erweitert? Wirklich? Hast du dich geöffnet, dein Wissen erweitert? Und wie hast du an deinen eigenen Gaben gearbeitet? Jeder hat Gaben, haben wir eben schon drüber gesprochen. Wie warst du bereit, diesen Prozess der Gabenverbesserung auch bei dir durchführen zu lassen? Und der Lernprozess, der geht ein Leben lang. Und ich bin da auch auf etwas gestoßen. Das war ein Kalenderzettel aus 2013. Da ist von einem älteren Herrn die Rede, der war mit 97 Jahren als Urgroßvater wohnhaft in Australien noch in der Lage, einen Masterabschluss zu machen an einer Universität. Und jeder, der sich schon mal so ein bisschen mit irgendwelchen Bachelor- oder Masterarbeiten mal beschäftigt hat, vielleicht mal sowas durchgelesen hat, dann wird schon deutlich, das ist schon eine Leistung. Und das mit 97 Jahren ist eine tolle Geschichte. Und ich habe in meinem Umfeld auch einen Sportskameraden, wir haben immer so eine Fußballtruppe, wo wir uns jeden Montag treffen, und der ist 74 Jahre alt. Und sein Motto lautet immer, ich muss trainieren, ich muss immer trainieren. Und das macht er auch für sich, der geht viermal in der Woche, oder, ja, ich will nicht übertreiben, dreimal auf jeden Fall, dreimal in der Woche geht er zu einer sportlichen Veranstaltung, und bei sich zu Hause hat er auch immer seinen Trainer, wo er so eine Art Ergometer, so, wo man sich so draufsetzt, und macht da regelmäßig seine Übungen. Und ich kann nur bestätigen, mit 74 Jahren ist dieser Mann noch wirklich sehr, sehr fit. Und das gibt mir persönlich immer wieder zu denken, dass ich sage, es ist schon wichtig, dass man voranschreitet. Da sind wir aber auch bei dem Thema Motivation. Wieso machen wir Dinge? Die Dinge können nur von innen kommen. Und wir können an sich diese Motivation nur dann bei uns feststellen, wenn wir innerlich bereit sind, auf gewisse Dinge einzugehen, von innen heraus Dinge zu unterstützen, uns auch zu verändern. Und Voraussetzung für Motivation ist, dass man Demotivation vermeidet, genau das Gegenteil, dass man diese negativen Dinge versucht abzuschotten, das ist ganz wichtig. Ausreichende Information ist notwendig. Wir müssen uns informieren über gewisse Themen, damit wir auch wissen, worüber wir sprechen. Und dann ist es ganz wichtig für Motivation, dass wir Anerkennung und Respekt auch für uns erwarten dürfen. Es ist einfach wichtig, dass wir Bedürfnisse, die wir haben, Probleme und Ideen, die in uns stecken, dass die ernst genommen werden. Und das erwarten wir von anderen. Und wir sollten das auch wiederum unseren Mitmenschen zubilligen. Und der Offenheit im Umgang miteinander ist von ganz, ganz großer Bedeutung. Wenn wir nicht miteinander offen umgehen, wenn wir Mauern uns zurückziehen, kann es nie zu einem motivierten Umgang kommen. Und Unterstützung und Geduld bei Schwierigkeiten. Jeder von uns kommt mal in Schwierigkeiten. Und wenn wir in Schwierigkeiten sind, dann merken wir ganz genau, wie empfindlich wir sind und wie stark unsere Erwartung ist, dass die Mitmenschen auf uns empfindsam auch reagieren und auch Interesse an uns zeigen. Das ist eine ganz wichtige Sache, wenn es um das Thema geht, wie ist Ausbildung bei uns zu erreichen. Wir haben da die Möglichkeit, an uns zu arbeiten, wenn wir es wollen. Immer die Freiwilligkeit. Dann als letzten Punkt noch das Leiten. Das ist auch ganz wichtig. Eine Familie als Gemeinde Gottes muss auch geleitet werden. Es gibt gewisse Strukturen, die wir haben, und diese Verwaltungsabläufe, die auch in der Adventgemeinde notwendig sind, die sind natürlich auch immer eine Herausforderung, weil alles, was so mit Strukturen zu tun hat, ist immer mit Inhalt zu füllen. Und wir leben in einer Gesellschaft, wo sich alles sehr, sehr schnell verändert, wo eine Weiterentwicklung stattfindet, wo Fortschritt in verschiedenen Richtungen vorangetrieben wird. Und wir sind auch als Familie, als Gemeinde Gottes, kein festes, statisches Gebilde. Wir müssen immer auf die Veränderungen der Gesellschaft reagieren. Und das tun wir auch, aber wir sind auch herausgefordert. Und deswegen ist auch der christliche Lebensstil, den wir jetzt haben als Adventgemeinde, eine wirkliche Alternative zu dem, was um uns herum sich abspielt. Aber wir können uns nie abschotten und sagen, jetzt brauchen wir nicht mehr nach draußen gucken auf die Gesellschaft. Es läuft alles bei uns total anders als wie in unserer Umgebung. Das ist nicht der Fall. Wir müssen auf alle Dinge, die sich in unserer Gesellschaft abspielen, reagieren. Ja, das Fazit für uns als Familie, als Adventgemeinde, als Familie, aber darüber hinaus auch ganz klar in der Familie, wo wir uns, in der leiblichen Familie, wo wir uns befinden, könnte Folgendes sein. Das Leben in einer Familie ist eine echte Herausforderung, sozusagen ein Kraftakt. Doch Gott kennt seine Kinder mit Stärken und Schwächen ganz genau. Er hilft uns dabei durch seine Liebe zu uns und die in der Nachfolge praktizierten Nächstenliebe schon auf dieser Erde in einer Familie das Ganze auszuleben. Es sind Chancen und Möglichkeiten reichlich vorhanden. Nur durch eine enge Beziehung zu Gott ist ein glückliches Familienleben auf dieser Erde mit Fortsetzung auf der neuen Erde möglich. Gott möge uns bei der praktischen Umsetzung eines glücklichen Familienlebens helfen und uns dabei reichlich segnen. Das ist der Wunsch für uns alle, und hoffentlich erfahren wir es in Zukunft, dass wir das wieder als Herausforderung mit Gottes Hilfe angehen können und dann wirklich den Segen Gottes verspüren dürfen. Amen.